Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Ravnica, Folge Nummer 82. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit dem Marc. Hi, wie geht's dir?
Hi, doof, mein Stuhl ist kaputt, aber ansonsten geht's mir gut.
Ja, ich hoffe, dass du da bald den alten entweder reparieren kannst oder einen neuen dir holen kannst, weil wir quälen sitzen nicht mehr diesen stundenlangen Podcast. Ja. Ja, und wir haben heute wieder ein paar Themen für euch. Und zwar reden wir mal über die offiziell, es fühlt sich schon ein bisschen länger an, aber die offiziell erste Woche von Kaltheim nach dem Release und ob es schon irgendwelche Anzeichen gibt, dass da Bannings vielleicht bald kommen. Schauen wir mal. Dann haben wir eine neue Secret Lair Drop mit dem Namen Black is Magic. Und zu guter Letzt reden wir noch über das finanzielle Jahr in Magic the Gathering, was sich ausgezeichnet hat, dass 2020 trotz Pandemie, trotz Local Game Store Shop Schluss, dass das finanziell beste Jahr für Hasbro war. Zu guter Letzt haben wir dann noch ein paar Fragen im Ask Us Anything. Und bevor wir anfangen, noch ein paar Anmerkungen. Zum einen, wenn ihr es hier auf YouTube guckt, wäre ich euch sehr dankbar, wenn ihr mir ein Like und ein Abo geben würdet, damit wir in den Suchalgorithmen weiter nach oben kommen. Dasselbe gilt für den Podcast. Wenn ihr das bei Apple Podcast hört oder bei Spotify, gerne 5-Sterne-Bewertung oder eine positive Bewertung geben. Das wäre mir sehr dankbar. Oder wäre ich sehr dankbar zum. Zudem haben wir noch einen Discord, wo ihr auch in das Ask Me Anything bzw. Ask Us Anything gerne eure Fragen reinstellen könnt. Die lesen wir da gerne und wir nehmen die dann auch immer mit in die Sendung rein. Und ja, taufrisch jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme bzw. in der Woche des Releases am Dienstag habe ich es angekündigt. Ich habe ein Patreon eröffnet für meinen Content auf YouTube, für quasi die Organisation von Radio Ravnica. Also wenn ihr da das mal euch anschauen wollt, das würde mir sehr gut, würde mir einfach gefallen. Schaut einfach mal rein, ob was das für euch ist, wenn ihr den Podcast supporten wollt. Aber ich würde sagen, fangen wir an mit der ersten Woche Kaltheim. Da hat sich einiges ergeben. Aber erstmal vielleicht deine Einstufung. Wir haben ja letzte Woche ganz kurz drüber gesprochen. Hast du denn jetzt noch weitere Erfahrungen sammeln können, was Kaltheim angeht?
Ja, tatsächlich. Ich hatte einen Mock-Tournament auf dem Judge-Discord, wo halt wir als Judges miteinander gespielt haben, um halt mal dieses Feeling der Tournaments dort auch mal hinter den Kulissen zu erleben. Und da habe ich natürlich ein bisschen gespielt und auch ein paar Decks gesehen, ein paar wunderschöne Decks.
Was hast du gespielt?
Leider Gottes, ich habe Cycle gespielt, ich habe ja nichts anderes.
Aha, okay. Das ist ein gutes Deck, und, funktioniert.
Ja, funktioniert immer noch. Ich bin beim ersten Mock, glaube ich, 3-0 gegangen, das war voll okay. Aber dann geht es halt wirklich viel darum, zu sehen, was die anderen gespielt haben, was man spielen konnte. Und danach bin ich leider ein bisschen hängen geblieben und spiele aktuell mit einem Judge-Kollegen immer mal wieder auf seinem Account dann ein blau-weißes Fortell-Jorion-Deck, was ziemlich stark ist.
Das glaube ich. Also das ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe, dass, also meinst du jetzt im Historic oder im Standard, das Jorion Deck?
Tatsächlich beides. Also wir haben es in beiden ein bisschen gespielt. Standard spielen wir hauptsächlich. Historic habe ich so ein bisschen selber drin rumgewurschtelt, aber in Historic läuft halt aktuell so viel schief.
Ja. Ja, es ist auf jeden Fall krass. Die Fortell, das Fortell Bundle, das hat zumindest schon im Standard so ein bisschen was gesehen. Ich habe auch ein bisschen mehr jetzt Arena gespielt, jetzt mit dem neuen Release. Habe ich da ein bisschen mehr Blut geleckt, möchte ich fast sagen. Und habe da einfach mal ein bisschen mich auch ausgetobt. Und tatsächlich, Fortell ist ein Deck. Also es muss man wirklich sagen, allein dieses Bundle aus Sword Coming, Doomscar und Behold the Multiverse ist ein so nerviges Ratespiel. Jedes Mal zu denken, okay, Turn 2 wurde eine Karte fortellt. Entweder ist es ein Counterspell, der unkonventionell für alle, also alle Spells für 2 Mana countert. Oder es ist ein 3-Mana Wrath, was dahinter steckt. Oder der Gegner zieht ein paar Karten. Also es ist ein wirklich sehr effiziente Strategie und auch eine, wo ich mir vorstellen kann, dass allein die 3 Karten so ohne weiteres auch in andere Control-Decks Einzug halten kann. Also,
ja, haben sie auch schon zum Teil.
Ja, welcher Decks hast du da beobachtet?
Bak-Jorion tatsächlich. Ganz, ganz viel. Sowas in dieser Richtung. Oder wir hatten auch ein Vinota weiß-rot-blaues Deck, was auch einfach diese Vorteilkarten mit drin hatte.
Es fühlt sich halt einfach an, als ob quasi dieses Package von diesen 3 Karten allein einfach so reingeslottet werden kann. Und es gibt eigentlich keine Downside wirklich. Also, ich meine, ne, es ist Ich meine, Sword Coming ist immer noch ein 3-Mana-Counter, wenn man ihn braucht. Doomscar, okay, ist mit 5-Mana. Wrath ist ein bisschen, ja, teurer als ein reguläres Wrath, aber wir haben schon drüber gesprochen.
Du darfst halt auch die Raven-Form nicht vergessen, die einfach noch ein Spot-Removal ist, die ebenfalls in dieses Package mal mit reingenommen werden kann oder eben auch nicht.
Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall ja, eine sehr starke Geschichte. Ich habe heute tatsächlich noch zum Zeitpunkt der Aufnahme ein Death Touch Tribal Deck gespielt mit Finn, der Infect-Typ. Ja. Und es ist ein bisschen weird. Es fühlt sich ein bisschen an wie, ja, wie ein Aggro-Deck, was aber nur funktioniert, wenn du eine spezielle Karte draußen hast, was, Spoiler Alert, nicht in allen Matchups richtig gut ist. Es ist sehr, sehr schön, dass der Finn hinten eine 3 hat. Das heißt, Bonecrusher, Giant, Stomp kriegt den nicht, Shock kriegt den nicht. Mhm. Aber wiederum Frostbite und halt eben Glass Casket, was halt sonst die anderen beiden guten Removal Spells im Standard sind. Sonst hast du Goldspan Dragon auch ein bisschen in Aktion sehen können?
Tatsächlich einmal in einem Stream, das war's. Aber sonst tatsächlich eigentlich nicht.
Ja, also ich muss wirklich sagen, jetzt, wo ich es in Action gesehen habe, vermutlich ohne Zweifel, also vermutlich im Sinne von, außer es gibt jetzt noch eine Karte, die deutlich stärker ist, aber für mich einer der Karten, die wohl am allerstärksten in diesem aus dem Set sind, weil Goldspan Dragon, Haste, Attacke, du hast 2 Mana quasi offen, um den um was Beliebiges zu negaten. Also es kann entweder Sword Coming kann es auch sein. Und es schützt sich quasi selber. Und wenn man darüber hinaus halt nicht mit dem Counterspell oder dem Removal-Spell arbeitet, um ihn zu schützen, sondern mit dem Shelter-Spell, 2 Mana, Target Creature gets Protection from Farbe, was ja auch gleichzeitig ein Land ist, so eine modulare Flipkarte, dann bekommst du sogar noch mal einen Treasure raus, weil du den ja dann targetest mit dem Spell. Und das sind wirklich so, kann wirklich so ein Control-Finisher allein an sich sein, weil er ist unfassbar schwierig zu removen, sobald er einfach einen Treasure da hat. Und selbst wenn du dann einen Removal-Spell hast, ne, Trigger auf dem Stack, kommt ein Treasure, du hast das Mana, um einen Counterspell zu spielen, oder du gibst ihm direkt Protection. Also das ist wirklich selten so schwierig, eine Kreatur gesehen, zu entfernen vom Feld eigentlich.
Ich glaube, der letzte, den ich in der Richtung gesehen habe, war Dreamhaller.
Ja, genau, der war
der auch, war schon sehr schwierig.
Damals war auch noch der Draft-Mechanismus auf Arena sehr komisch und irgendwie hatte jedes Deck den als Finisher. Jedes Deck, das ich gespielt habe, hat einen Dreamtrawler einfach dabei gehabt und das war ich auch noch eine sehr, sehr komische Zeit. Gab es denn sonst Karten, die dich beeindruckt haben oder die was gemacht haben, womit du nicht gerechnet hast?
Ja, Ibald ist, beziehungsweise, wie heißt der auf der Vorderseite?
Valky
ist tatsächlich im Legacy ein Ding.
Oh, echt? Krass.
Ja, aber halt anders, als ich gedacht habe. Und zwar ist es nicht so wie in den ganzen anderen Formaten, wo natürlich auch in den anderen Formaten der total overhyped ist, aber da kommen wir gleich zu. Der ist im Legacy ein Ding, weil der in ganz vielen Decks gespielt wird, um den Turn 2 zu droppen, dem Gegner einen Uro aus der Hand zu klauen, den Turn 3 in einen Uro zu verwandeln und mit dem Uro anzugreifen. Man hat ja keinen Enter-the-Battlefield-Effekt, das heißt, der Uro wird nicht gesackt. Das heißt, man hat Turn 3 einen 6-6er, während man den Uro vom Gegner weggenommen hat. Uro, der die ganze Zeit zuhaut.
Ja, und er ist ja quasi schon im Battlefield gewesen, als er sich in Uro verwandelt hat. Ne? Also
genau, und dementsprechend kann er dann angreifen, kriegt dann trotzdem seinen Trigger mit Card Draw, Land Drop, Life Gain. Aber eben nicht, er muss eben nicht geopfert werden, was halt super stark ist.
Und fast schon nebensächlich ist halt auch einfach eine 6-6, ne? Also ein paar Swings und das Ding ist vorbei quasi, ne?
Ja. Genau, es ist halt super interessant, wie das halt manche Decks brechen kann, dass der halt Turn 3 kommen kann, was sehr, sehr stark ist. Also, das habe ich ein bisschen unterschätzt, habe aber jetzt auch schon dagegen gespielen müssen und ich muss sagen, das ist nicht so verkehrt in den richtigen Matchups.
Ja, das glaube ich. Glaubst du, dass das Uro-Decks stoppen wird oder glaubst du, dass einfach Uro-Decks auch noch Valky spielen werden?
Ich gehe davon aus, dass die Uro-Decks irgendwann noch Valky spielen werden, damit wir irgendwann mit 8 Uros immer am Feld drumlaufen, bis Uro endlich aus dem Format verschwindet.
Ja, das ist ein großer Wunsch, den ich auch habe für viele andere Formate. Also, soweit ich das sehen kann, eigentlich überall, wo Uro legal ist, ist Valky auch auf jeden Fall spielbar mindestens.
Ja.
Besser noch, wenn es da natürlich ein Deck schon drumherum gibt. Also in Pioneer und Historic gibt es ja zum Beispiel auch die Rakdos hier Arcanist-Decks, beziehungsweise Pyromancer-Decks. Und die spielen ihn halt einfach direkt 3 bis 4 Mal eigentlich, um eben Game zu haben gegen die Uro-Decks in dem Format. Wobei ich wirklich die Hoffnung habe, dass sie in beiden auch noch Uro bannen werden. Ich weiß nicht, warum das noch nicht passiert ist, aber es ist wirklich lächerlich, wenn die Karte halt Legacy und Modern unsicher macht, wo man bei beiden noch sagen könnte, okay, das sind die Formate, wo broken Sachen passieren sollen und dürfen. Aber gerade in diesen Mid-Range-Formaten, also
Historic, das ist halt schwierig. Format.
Bitte?
Ja. Gerade in diesem Mid-Range-Historic-Format ist es halt sehr schwierig.
Ja, das stimmt. Sonst tatsächlich in Historic habe ich Elfen ganz viel gesehen. Gerade Black-Green-Elves mit Harald und Harald Unites the Elves. Ich weiß, er heißt eigentlich Harald oder so, aber ich nenne ihn gerne einfach Harald.
Es ist Harald.
Es ist Harald halt. Und tatsächlich auch ein Instant Staple geworden in Historic Elves ist Elvish Warmaster, der quasi jedes Mal, wenn du einen Elf spielst, einmal pro Runde dir einen weiteren 1/1-Elf dazu packst und noch einen Overrun-Effekt für 6 Mana hat. Und
Life-Gain oder nicht?
Sind das auch Sachen, die man bei Legacy Elves auch spielt, oder ist das Deck sowieso schon vollgepackt?
Ich glaube, es ist schon voll. Also es wird eigentlich nichts aus Kaldheim wirklich gespielt in den Elfendecks. Die Listen, die ich zumindest gesehen habe, wir haben ja alle ein bisschen über den Dreamwalker vielleicht so ein bisschen nachgedacht, aber der wird halt auch nicht gespielt. Dementsprechend sind da die Elfen gleich geblieben. Ich glaube tatsächlich aber, dass im Modern Elfen, gut, Modern Elfen ist jetzt kein Tier 1, Tier 2 oder Tier 3 Deck, aber trotzdem wird es, glaube ich, da auch so sein, dass gerade da auch der Master da relativ gut kommen wird.
Ja. Ja, es ist halt eine schöne aggressive Karte, die darüber hinaus halt einfach mehr Optionen bietet. Und ich meine, Mana ist halt wirklich kein Problem bei Elfen. Also 6 Mana hinzukriegen recht früh und das halt zu einem 2-Mana-Kreatur, die du dann auch früh spielen kannst. Also das kann, glaube ich, die Zeit, die das Spiel noch dauert, auf jeden Fall deutlich verkürzen. Sonst tatsächlich Showdown of the Skulls, eine Saga, die wir recht am Anfang in der Spoiler-Season besprochen haben, ist tatsächlich auch ein Staple in Boros Aggro-Decks geworden. So quasi als eine, ja, will man sagen, Ersatz von Experimental Frenzy damals, also 4 Mana, man zieht sehr viele Karten. Und gerade die Interaktion mit Shepherd of the Flock, diese Adventure-Creature aus Eldraine, ich glaube eine Kamen oder so, die für 2 oder 3 Mana kannst du dann eine Permanente von dir wieder auf die Hand nehmen. Das heißt, du lässt den einfach einmal ticken, du ziehst die 2 oder wie viele Karten zieht man nochmal mit?
Man zieht 3 Karten, soweit ich weiß.
Ja, und genau.
Danach kriegt man die zweite Runde, kriegt man dann immer, wenn man ein Spell spielt, eine +1/+1 Mark auf eine Kreatur.
Stimmt, so ist es. Und so kann man sich quasi dann diesen Draw-Effekt, diesen eigentlichen Effekt, warum man die Karte spielt, einfach nochmal erneuern durch Shepherd of the Flock. Und ich glaube, wenn das zweimal resolved ist in einem Aggro-Deck, das normalerweise Turn 4 keine Karten mehr auf der Hand hat, ich glaube, dann ist es auch relativ schnell vorbei. Und du hast ja trotzdem noch.
Ja, das habe ich tatsächlich in einem Naya Landfall auch gesehen. Und dadurch mit den Bonecrusher Giants und diesem rot-grünen mit Eile, der mit Landfall +2/+2 kriegt.
Ja.
Das kann auch schon ziemlich schnell ziemlich böse dann werden, wenn dieses Deck auch noch mal einen Land-Drop obendrauf, einen Card-Draw obendrauf kriegt. Das ist ziemlich
stark. Ja, das stimmt. Ist auf jeden Fall eine stärkere Karte, als ich ursprünglich gedacht habe. Ich habe erst gedacht, so, ja, okay, ganz nett, in vielleicht Budget-Warrior-Decks oder so, aber nein, Boros Aggro ist tatsächlich so ein Top-Tier-Deck mittlerweile. Und es gibt überraschend viele gute Aggro-Kreaturen, also Usher of the Fallen, eine neue Karte aus, Kaldheim, sonst Season Blade, Hollowblade, was quasi wie Adanto Vanguard von damals aus Ixalan funktioniert, dass er halt eine 3-1 ist für 2 Mana, die sich unzerstörbar machen kann, wenn man irgendwas macht. Also bei Adanto Vanguard war es halt Leben zahlen, bei dem ist es jetzt eine Karte abwerfen. Und das dann zusammen mit Maul of the Skyclave, eine 3-Mana Equipment, was aber wie ein Enchantment funktioniert, wenn es das erste Mal drin ist, dass du sie direkt equippen kannst. Und ich glaube, Flying, First Strike und 1-1 gibt. Also ist eine sehr, sehr starke Kombi. Und dann hast du ja auch noch Skyclave Apparition. Ich glaube, der beste Removal-Spell in Modern zurzeit, so oft wie man den da in Decklisten sieht.
Ja, nicht nur in Modern. In fast jedem Format gefühlt. Selbst im Commander wird die hin und wieder mal gespielt.
Ich glaube, es ist einfach generell ein ganz gutes Ding, Sachen zu exilen und wenn sie dann die Sache zerstören, dass man nicht die Karte wiederbekommt, sondern einfach nur einen generischen Token. Ja, sonst, ich glaube, jetzt müssen wir den Elefanten im Raum mal ansprechen. Was ist denn, wie hast du denn Tibalts Trickery? Fangen wir damit mal an. Wie hast du das denn beobachtet? Ist das eine ernstzunehmende Gefahr, die gebannt werden muss?
Meiner Meinung nach nicht. Das Lustige ist, es gab mehrere Tweets darüber, dass Tibalt's Trickery jetzt in allen Formaten super broken ist.
Mhm.
Und das sehe ich halt nicht so. Die Leute wollen Spaß mit dieser Karte haben.
Mhm.
Und deswegen ist die überall auftaucht, weil wenn ich auf ein Turnier gehe oder auf einen, mich bei Magic Online einlogge und sage, ich möchte spielen, oder auch bei Magic Arena sage, ich möchte spielen, und 10.000 Leute spielen dasselbe Deck, weil sie einfach mal Spaß haben wollen, ja?
Hm.
Dann ist es logisch, dass irgendeiner dieser 10.000 Leute auch mal ein 4-0 rauskloppen kann.
Ja.
Das ist einfach mathematisch gesehen auf jeden Fall drin. Und
genau.
Dementsprechend, ich weiß nicht, wie viele Leute es angemeldet haben, natürlich nicht, aber ich gehe davon aus, dass es eine Menge Leute waren. Und dementsprechend, ich denke, das ist so ein Hype und es wird wieder fallen, weil es genau wie alle anderen Decks, was das angeht, sehr einfach zu einem Negation-Spell einfach fällt.
Ja.
Ist halt so.
Tatsächlich, also Tibalt's Trickery, für alle, die es nicht mitbekommen haben, funktioniert quasi so, man versucht eigentlich Turn 2 quasi das Mana dafür zu haben und ja, je nachdem, in welchem Format man ist, dann quasi ein Spell zu casten. Also zum Beispiel im Standard macht man das mit Stonecoil Serpent für x gleich 0 Mana. Mit dem Spell auf dem Stack countert man mal seinen eigenen Spell und kommt dann in diese Lotterie-Rolle, wo quasi Karten nur aufgedeckt werden, außer die obersten drei, bis man dann eine Karte findet, die anders ist oder die einen anderen Namen hat wie die gecounterte Karte. Und beschwört sie einfach oder kann sie sofort zaubern für 0 Mana. Und Leute haben das quasi gemacht, einfach nur mit Haufen Mountains, 4 Ugins, 4 Stonecold Serpents und 4 Tibalt's Trickery in Standard. Und haben halt versucht, so Turn 2 Ugin hinzubekommen. Und wie du schon sagst, es steht und fällt. Also ich meine, im Endeffekt hat es nur diesen einen Trick, diesen einen Tibalt-Trick, könnte man sagen.
Mhm.
Und wenn das halt nicht funktioniert, dann hat das Deck auch nicht mehr viel, was man damit machen kann, zumindest im Standard. In Modern, glaube ich, spielt man das ja auch mit Cascade, wo man dann eine Cascade-Kreatur spielt, die dann mit dem Cascade-Trigger Tibalt's Trickery raussucht. Und dann hat man quasi mehr Consistency in dem quasi Casten, was Tibalt's Trickery quasi angeht. Und so kann man dann in Modern hauptsächlich, ich glaube, Emrakul ist das Hauptziel, oder?
Ja, man hat Emrakul oder man kann auch hingehen und kann noch diese ganzen 7 Mana Ultimatums benutzen.
Mm, ja, stimmt. Diese Ultimatums, Inspiring Ultimatum und so weiter. Stimmt, das kann auch. Aber im Endeffekt hat man dann, ich glaube, es gibt ein Cascade Deck in Modern, was zu Living fast End. 90% oder so Emrakul in Turn 3 hinbekommt. Also,
ach so, das meinst du? Das ist kein Cascade-Deck an sich? Oder meinst du jetzt das Neue mit Tibalt's Trickery?
Ich meine, das quasi Cascade into Tibalt's Trickery und dann halt Turn 3 Emrakul. Und dadurch, dass du halt so viele Cascade-Karten drin hast, kannst du halt deine Chancen auf einer mathematischen Seite so weit erhöhen, dass du quasi zu 90% immer ein Emrakul on Turn 3 hast, wenn nichts anderes passiert.
Ah, okay, jetzt weiß ich, was
du. Aber da kannst du natürlich den Tibalt's Trickery einfach countern. Und dann passiert das schon nicht mehr. Also es ist eine Glass Cannon quasi, ne?
Mhm. Genau, das ist halt das Problem, dass man einfach hier eine Menge Spaß drauf hat, weil es ein lustiger Combo ist, es ist eine lustige Karte. Man kann die im Modern spielen, man kann die im Standard spielen. Ich habe sogar Leute schon im Legacy das Ding spielen sehen.
Mhm.
Es ist ganz witzig, aber es ist halt nicht gut. Es ist einfach nur spaßig. Und deshalb glaube ich nicht, dass das weiterhin ein Problem bleibt.
Aber findest du es denn nicht problematisch, dass quasi wie das Deck gewinnt oder verliert, quasi vom Coinflip auch abhängt? Also das ist ja eigentlich so, also ich glaube, dass die größte Frust für Leute, die gegen das Deck spielen, ist halt dieses, okay, also der Gegenspieler hat jetzt angefangen und ich konnte quasi nichts dagegen tun, weil ich quasi den Coinflip verloren habe und er dann angefangen hat und dann somit sehr schnell. Ich glaube, es gibt ja auch mit Simian Spirit Guide, wo du das Mana quasi entschieden kannst und dann auch das Turn 1 direkt machen kannst oder so.
Ja, genau.
Findest du, dass es denn nicht allein, dass es, dieser Frust, der dabei entsteht, ist halt so ein Punkt, wo man das vielleicht sogar bannen könnte?
Weiß ich tatsächlich nicht. Das liegt aber ein bisschen an dem Mindset der Leute. Du hast nämlich genau drei Leute dabei. Du hast die Leute, die spielen, die sagen natürlich, nein, wofür denn gebannt? Das ist super witzig. Die Leute, die einfach Counter-Magic spielen, wie Force of Negation oder Force of Will, die einfach nur sagen, ja, ist mir doch egal, ob du jetzt das spielst oder ob du Goblin Charbelcher oder Allspell spielst, das ist mir total egal.
Ja.
Und dann hast du die Leute, die halt versuchen, fair and square gutes Magic zu spielen, die natürlich von sowas abgefuckt werden.
Ja. Ich glaube, das ist auch was, wofür man sich irgendwie also ich weiß nur, als das Schlimmste, was in Modern passieren konnte, war Turn 3 Khan durch Tron. Hm. Und ich glaube, selbst das ist auch schon nicht mehr das Schlimmste, was passieren kann mit Uros und Tibalt's Trickery. Also ist es einfach was man sich jetzt in Modern mit darauf einstellen kann, dass es jetzt ein weiteres Ding ist, was einfach passieren kann, neben Oops All Spells und Infect und andere Sachen. Also ist auf jeden Fall eine schwierige Sache. Ja, aber wie sieht's denn mit, wo wir gerade bei Cascade und Tibalt's Trickery waren, wie ist denn mit Cascade und Tibalt, beziehungsweise Valky? Gibt's da Decks, die diese Combo spielen und wie erfolgreich sind die denn dabei?
Dafür gibt's eine ganze Menge Decks und die gibt's tatsächlich auch in anderen Formaten, sogar im Pioneer. Hm. Und ich war gerade froh, dass wir diese ganzen Combo-Pioneer-Sachen aus dem Kopf haben. Einfach aus den Füßen. Jetzt kommt das schon wieder.
Ja.
Mit Pioneer macht man das mit Bring to Light. Im Modern kann man eben auch hier Cascade benutzen oder eben im Legacy auch ebenfalls Cascade. Und das machen sehr viele Decks und das kann super viele Decks einfach off guard erwischen, wenn man da Turn 2, Turn 1, Turn 3 so ein Tibalt hinklatscht.
Hm.
Das ist tatsächlich, gerade wenn es in diese Richtung geht, noch mal eine Nummer schlimmer für den Salt-Faktor. Ja. Weil bei der anderen Sache ist es immer noch so ein bisschen so lustig, haha, guck mal hier, witzig, ich kann dir was machen und töte dich dann direkt. Ja. Hier ist es so, du machst Turn 2, Turn 3 einen absoluten Powerplay und der Gegner erholt sich nie wieder davon, spielt aber noch 5 bis 8 Runden.
Ja.
Das ist schwierig.
Das ist tatsächlich ein schwieriges Ding. Vor allen Dingen, wir haben darüber in der Spoiler-Season haben wir darüber gesprochen, dass das eine Möglichkeit ist, dass du in Valky cascadest und dann halt die Tibalt-Hälfte spielst. Aber wir haben damals auch noch gesagt, so, ja, wie stark kann das sein? Jetzt wissen wir, verdammt stark.
Es ist viel zu stark. Auch hier kommt es natürlich aufs Format drauf an. Also bei uns im Legacy ist es, kann es mal überraschen, aber das ist wie jede andere Narrow-Technik auch. In anderen Spieleformaten, wie zum Beispiel Modern, ist es tatsächlich sehr viel stärker, als man dachte.
Hm.
Und dass es im Pioneer ein Ding ist, habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt.
Ja, das stimmt. Vor allen Dingen, es gibt dann auch die Decks, wie ich halt am Anfang gesagt habe, die Valky fair spielen und dann auch vielleicht Tibalt irgendwann, wenn das Match lang geht, fair spielen, wie halt Rakdos Midrange oder halt die Rakdos Kroxa Decks. Die dann vielleicht irgendwann natürlich auf Tibalt Mana kommen, ist ja eigentlich auch nur 6 Mana. Aber dann, wie du schon sagst, gibt's halt die Nif2Light Decks, die dann einfach den aus dem wo auch immer her zaubern können. Und aber je weiter es nach hinten geht, desto weirder wird's, was das Ganze angeht. Ist das jetzt halt einfach so ein Ding, wo du glaubst, wo wir uns jetzt als Magic-Spieler halt einfach drauf einigen müssen, dass es einfach dass so ein Ding ist, dass jedes Set irgendwie eine Combo rausbringt, die absolut broken ist, die erstmal jedes Format aufmischt?
Ich hoffe, dass sie einfach eine kleine Sache in den Regeln ändern, wodurch zumindest wir Tibalt bzw. Valky loswerden bzw. ihn schwächen.
Mhm.
Indem wir einfach dasselbe benutzen, wie wir es vorher auch schon mal hatten, mit den Fuse-Karten.
Mhm.
Die ja erst entweder 1 oder 2 Mana waren und mittlerweile im Deck und auf dem Stack überall 3 Mana kosten, wenn es zum Beispiel 1 Mana und 2 Mana war.
Ja.
Und so haben wir dann eben eine 2 Mana und eine 6 oder 7 Mana Karte, die dann eben zu einer 9 Mana Karte im Deck oder auf der Hand wird. Was einfach dazu bedeutet, dass man nicht mehr reinkaskaden kann.
Hm.
Oder man geht hin und sagt, okay, man kann die Karte nicht mehr spielen, sondern den Zauber spielen. Allein dieser kleine Unterschied zwischen Card und Spell würde machen, dass man nicht mehr cascaden kann und den größeren Spell spielen kann.
Ja, das wäre es halt schon, ne? Also, weil cascaden into Valky ist halt immer noch ein ganz guter Value-Play, aber halt immer noch nicht was, wo die Gegner halt einfach den Tisch umwerfen will, weil es so frustrierend ist, ein 6-Mana oder ein 7-Mana Planeswalker irgendwie Turn 3 oder so zu haben.
Interessanterweise haben sie diesen Unterschied zwischen Card und Spell in ganz vielen anderen Sachen gemacht, gerade wenn es um Freecasting geht.
Hm.
Nur bisher bei Cascade noch nicht.
Ja, ich bin gespannt, ob es da vielleicht einen Errata gibt. Also so rein vom Gefühl her, also es fühlt sich zumindest so an, als ob es nicht möglich sein sollte, so halt in den Tibalt rein zu casten. Aber vielleicht ist es jetzt auch einfach das neue Modern oder beziehungsweise das neue Legacy, worauf wir uns jetzt einfach einigen müssen.
Hoffentlich
nicht. Und auch da wieder halt das Ding mit Power, also ist es ein Zeichen von Power Creep? Also ist es wirklich was, wo man sagt, okay, die Karten sind explizit mit dieser Combo in mind designt worden, oder ist es ein Oversight? Also dass jemand nicht drauf gekommen ist, wie dass das eine Möglichkeit ist und jetzt ist man halt mit dem Regelsalat da.
Ich glaube, es ist eher Zweiteres. Das Problem ist, wir haben jetzt über 30 Jahre Magic. Und oder? Ja doch. Nee, noch nicht ganz 30 Jahre.
Noch nicht, fast, ich glaube 28.
Jahre. Ja.
Aber ja, wir haben sehr lange Jahre Magic.
Lange Jahre Magic. Wir haben 30.000 Karten plus. Du kannst nicht jede Fähigkeit betrachten. Meiner Meinung nach müsste ein Designer hingehen und müsste so die Top-Fähigkeiten, die immer wieder was brechen, so Storm, Cascade, Lion's Eye Diamond, so diese Karten immer auf dem Schirm haben, so, und dann so ein Reminder darüber, so, don't design cards that combo with this. Aber grundsätzlich glaube ich nicht, dass Karten designt werden, um in anderen Formaten außer Draft und Standard vielleicht Pioneer zu funktionieren. Und dementsprechend ist das einfach nur ein Hiccup in dem ganzen System mal wieder.
Ja, es ist halt irgendwie schade, weil eigentlich sind die, also eigentlich fühlt sich Kaldheim sehr okay an. Also wirklich ein grundsolides Deck, was sehr viele starke Karten irgendwie beinhaltet, die jedoch
halt nicht so broken ist, wie zum Beispiel Eldraine oder ähnliches.
Genau, die halt nicht Eldraine-mäßig alles überschwemmen. Aber dann gibt's halt wieder diese zwei Ausreißerkarten, lustigerweise beide mit Tibalt, die halt zumindest ausprobiert werden in manchen Formaten und in anderen Formaten. Also dann vielleicht auch sogar schon zu stark sind. Also ich bin mal gespannt. Ich finde es tatsächlich noch ein bisschen sehr früh für Bannings. Also klar, mittlerweile ist man ja schon gewöhnt, die Banning-Mistgabel und Fackel draußen zu haben, wenn es irgendwas Unfaires passiert. Vielleicht gucken wir auch noch mal, wie es halt in Zukunft aussieht. Aber ja, ich sage euch, Valky und Tibalts Trickery, ich glaube, das sind die beiden Karten, die es am ehesten aus dem Set trifft.
Ja, ich denke auch.
Wenn dann überhaupt. Aber ich würde sagen, wir ziehen mal weiter ins nächste Thema. Beziehungsweise hast du noch quasi abschließende Worte zum Thema Kaldheim? Freust du dich auf die Shake-Ups, die es im Standard Historic Pioneer Modern vielleicht gibt?
Ja, tatsächlich. Ich freue mich über Kaldheim. Ich mag die Kaldheim-Karten immer noch. Ich finde Karten wie Vorinclex großartig, die einfach Sagen vom Gegner abschalten, weil ich mag einfach keine Sagen. Und ich mag das Set. Es macht tatsächlich so viel Spaß, dass ich Arena noch nicht vom Rechner wieder runtergeschmissen habe. Und vom Handy auch nur, weil es einfach zu viel Speicherplatz braucht.
Ja, das ist tatsächlich was. Vorinclex, ich habe schon so oft Elspeth Conquers Death gegen Vorinclex gespielt gesehen und dann ganz kurz nochmal nachgelesen. Ups. Und dann meistens den Shame Scoop, wo er dann gesagt hat, okay, ja, du hast gewonnen, ist schon okay. ja, aber ich würde sagen, das bringt uns dann zum nächsten Thema, und zwar Secret Lair Drops. So gefühlt hatten wir jetzt eine längere Pause von den Secret Lair Drops. Jetzt kommt aber tatsächlich im Februar, also beziehungsweise jetzt angekündigt, zumindest teilweise angekündigt, haben wir die nächste Secret Lair Drop, und zwar handelt es sich hierbei ähnlich wie das Spenden-Secret Lair für die Kinderkrankenhäuser, die Extra Life, so heißt es. Extra Life Secret Lair geht es halt quasi hier auch um eine Spendenaktion. Und zwar heißt die Secret Lair Drop Black is Magic und kommt raus thematisch passend zur Black History Month in Amerika, die quasi die schwarze Geschichte, die Kultur und Achievements von farbigen Leuten in Amerika ehrt. Und Wizards of the Coast bringt dazu es gibt ein paar neue Änderungen, aber eine davon ist quasi eine, die uns direkt betrifft, und zwar diese Secret Lair Drop, wo es insgesamt 7 Karten geben soll, die ein alternatives Artwork haben mit People of Color auf verschiedenem Artwork. Wir haben 2 schon bekommen, und zwar einmal Shalai, Voice of Plenty und Ponder mit dementsprechend also Full Art, also wie man es halt von Secret Lair kennt oder zumindest von den besseren Secret Lair, schön Full Art bis zum Rand mit durchsichtigen Textboxen. Shalai, Voice of Plenty aus Dominaria Original, 4 Mana, Legendary Angel, 3/4 mit Flying, und You and Planeswalker You Control and Other Creatures You control half Hexproof und dann kann man nochmal für 6 Mana, davon 2 grüne, ein 1-1-Counter auf alle Kreaturen, die man selbst kontrolliert, legen. Ponder, auch ein Klassiker, ich glaube in nahezu allem, wo es legal ist, also Legacy und Vintage. Oder ist es auch Modern?
Pauper? Nee, Modern ist es gebannt, weil es zu stark ist, aber Pauper ist legal, soweit ich weiß.
Pauper ist auch so ein Underdog-Format, ich muss da wirklich mal wirklich einarbeiten, das ist wirklich cool. Ponder, ein Mana für ein blaues Sorcery mit dem Text: Look at the top 3 cards of your library, then put them back in any order, you may shuffle your library, draw a card. Also ein Legacy-slash-Eternal-Staple und ein Legend aus Dominaria. Mit, wie gesagt, Artwork von schwarzen Künstlerinnen bzw. schwarzen Künstlern und die Charaktere da drauf natürlich dann auch dunkelhäutig. Und ich finde das einfach eine sehr schöne Art, den Ganzen quasi da zu ehren. Und ich finde auch, die Secret Lair, die sich an solchen Events quasi orientieren, finde ich tatsächlich am spannendsten fast schon, oder?
Ich finde so Secret Lair auch ganz cool. Ich meine, klar, ich finde es immer noch schade, dass die Käufer den Preis davon tragen, nicht Wizards so ein bisschen mitträgt, sage ich mal. Weil die Secret Lair ist jetzt halt doch mal wieder um einiges teurer als die normalen Secret Lairs. Und man konnte ja auch zum Beispiel bei dem, wie hieß das erste?
Extra Life.
Ja. Konnte man genau sehen, sie haben einfach ihr normales 30€ Foil Secret Lair gehabt und haben 30€ gespendet. Deswegen hat das Secret Lair 60€ gekostet.
Ja.
Ich finde, eine Company könnte da auch hingehen, könnte sagen, okay, wir machen das Ding für 45€, ihr 15, wir 15, gib ihm.
Ja, sicher. Also da kann man wahrscheinlich allgemein drüber diskutieren, ob das nicht vielleicht sinnvollere Herangehensweise wäre. Aber im Großen und Ganzen finde ich es auf jeden Fall nett,
großartig,
dass sie sowas quasi überhaupt anbieten. Also es gibt ja wahrscheinlich auch viele Firmen, die einfach sagen, ja, okay, business as usual. Aber es ändert sich ja auch tatsächlich mehr bei Wizards of the Coast, als nur, dass sich dieses Secret Lair jetzt kommt. Und zwar wird es jetzt ein komplett neuer, wie soll man sagen, Aspekt geben, ein interner Umstellung sozusagen, wo es jetzt eine neue Stelle gibt, unter dem Namen Black is Magic, ist quasi eine neue Stelle eingerichtet worden. Und zwar gibt es jetzt einen Director of Diversity, Equity and Inclusion. Und die erste Direktorin, die das übernehmen wird, ist John Teller Layson Smith. Und ihre Aufgabe ist quasi in den internen Prozessen und die allgemeine Unternehmenskultur von Wizards of the Coast und natürlich dann auch die Produkte darauf zu achten, dass es halt immer genug Vielfalt, eine gewisse Fairness und Einbeziehung von nicht weißen Kulturen quasi gibt, damit das quasi als globales Spiel und als globales Unternehmen eben auch keine Benachteiligung von eben nicht weißen Menschen in irgendeiner Art und Weise gibt.
Ja, und die eben auch dieses Spiel halt spielen wollen und halt nicht die ganze Zeit nur mit irgendwelchen sehr schwierigen Karten spielen möchten, die Wizard ja auch schon aus dem Programm genommen hat.
Ja, genau. Das ist halt alles quasi geht in eine Richtung und das Ganze wurde jetzt auch quasi gesagt, dass man einfach solche Sachen von vornherein halt einfach ein bisschen mehr ins Auge nehmen möchte. Außerdem quasi die Set-Designerin oder die Game-Designerin bei Wizards of the Coast, die das ganze Produkt jetzt designt hat, ist Sydney Adams, ebenfalls eine dunkelhäutige Game-Designerin, die bei Wizards of the Coast dann eben arbeitet. Und hast du denn noch quasi Überlegungen, was denn noch in dem Secret Lair dazukommt?
Ich bin so schon wunschlos glücklich. Es sind 2 Karten, die ich im Legacy spiele. Es sind 2 wunderschöne Karten. Gefühlt bin ich schon wunschlos glücklich. Ich vermute mal, dass wir noch ein paar andere Karten sehen werden. Aber Hoffnung beziehungsweise irgendwas, was ich mir wünsche, habe ich jetzt tatsächlich nicht. Ich lasse mich dabei sehr überraschen.
Ja, also tatsächlich, was wir so ein bisschen guessen können von dem Titel-Artwork, ist, glaube ich, dass ein Kaya Planeswalker drin sein wird. Denn sie ist quasi titelgebende Figur auf dem über dem Artikel von Black is Magic. Und ich glaube, wir haben noch gar nicht erwähnt, welche Unternehmung überhaupt unterstützt wird. Und das ist dann Black Girls Code, eine Vereinigung, die sich quasi dafür einsetzt, dass in der digitalen Welt mehr Girls of Color, beziehungsweise auch People of Color, eben in digitalen Berufen also mit aufgenommen werden. Und ja, auch allgemein eine auf jeden Fall löbliche Geschichte. Ich bin mal wirklich gespannt. Wir bekommen weitere Informationen am 9. Februar und am 16. Februar, wo dann mehr Details revealed werden. Ich nehme mal an, auch die restlichen Karten revealed werden.
Ja,
aber zumindest die beiden Karten, die wir jetzt schon sehen, mit Chalai und Ponda, sind auf jeden Fall schon mal richtig gute, eine richtig gute Auswahl. Und wir haben ja auch beim letzten ExoLive schon gesehen, dass, ich glaube, da war ja Collective Company und Tiferes Protection und all sowas drin. Auch Karten, die mehr als nur gelegentlich gespielt werden. Auch
ja, da für Commander. Das war mit Absicht auch sehr hoch gegriffen. Und
ja.
Bei Secret Layers wird ja gerade im Vollbereich immer ausgeschöpft, was geht. Und deswegen können wir halt so schon sagen, Ponda ist normalerweise eine 1-Euro-Karte, vielleicht eine 2-Euro-Karte.
Mhm.
Im Vollbereich ist sie halt unbezahlbar, aber das ist was anderes. Und
ja.
Wenn ich jetzt diese 1-2 Euro nehme und dann gucke ich mir an, was die Chalai kostet, die auch nicht so viel kostet, da habe ich Hoffnung, dass noch ein paar wertvollere Karten reinkommen.
Ja, aber ich denke mal, da werden die schon ganz guten Riecher, glaube ich, haben. Was solche Sachen quasi angeht. Wie gesagt, mein Geld liegt noch, dass wir einen Kaya Planeswalker in irgendeiner Art und Weise sehen. Einfach nur aufgrund des Key-Artworks. Aber ich lasse mich auch gerne überraschen von anderen Karten. Aber ich würde sagen, damit genug der Secret Lair Drop. Wie gesagt, wir kommen dann eine Sache noch, die wir vergessen haben. Der Preis wird sein für die Foil-Version. Es wird wieder Foil und Non-Foil geben. Die Foil-Version kostet 54,99 und also in Euro. Und die Non-Foil-Version 44,99, also dementsprechend, wie du schon sagst, ein bisschen teurer als die bisherigen Secret Lair Drops. Natürlich dann dem Spendenaspekt wahrscheinlich zu schreiben. Aber dann, je nachdem, was für andere Karten noch drin sind, kann sich's ja auch vielleicht finanziell lohnen. Schauen wir mal. Apropos finanziell lohnen. Die Hammerüberleitung des Tages heute. 2020, obwohl es ein schwieriges Jahr war für Magic the Gathering Spieler, und das haben wir, glaube ich, beide mehr als genug schon auch mitbekommen. Nicht nur quasi, was Local Game Store Situation angeht, sondern auch eben, was das Kartendesign angeht und allem drum und dran. Alles, was wir diskutiert haben im letzten Jahr, war jedoch auch Magic the Gatherings bestes Jahr finanziell gesehen. Und zwar hatten wir jetzt den Finanzreport über das vierte Quartal und auch das komplette Jahr 2020, was da verdient wurde von Hasbro. Und das ist natürlich nicht nur Wizards of the Coast oder Magic the Gathering, nicht nur der Blick darauf geworfen, sondern halt eben auf die anderen IPs, also My Little Pony, Play-Doh, Power Rangers, Transformers, was da alles mit drin steckt. Und dort wurde jedoch gesagt, dass quasi Magic als einer der wenigen Marken sich noch mehr vom Wert gesteigert hat, wobei andere Marken normalerweise so von Jahr zu Jahr, also von Jahr 2019 auf 2020, 5% oder bis zu 5% verloren haben. Also ist momentan einer der profitabelsten Marken für Hasbro. Und außerdem ganz nebenbei gedroppt wurde das Magic Arena, und das wussten wir irgendwie auch schon, in den kommenden Monaten für iOS erscheint und dann auch später des Jahres noch der Full Release kommt, wo wir dann nicht mehr in der Early Access Phase sind. Was hältst du davon? Man ist ja immer so als Spieler so ein bisschen, oder ich erwische mich dabei immer wieder, dass ich so zwiegespalten bin, weil auf der einen Seite gönne ich es natürlich, oder freue ich mich natürlich, dass mein Lieblingsspiel sich finanziell lohnt. Auf der anderen Seite haben wir ja schon so ein bisschen so einen Fokus-Shift gesehen, der jetzt nicht alle Spieler direkt gleichermaßen abholt, oder?
Ja, das ist das Problem. Wir haben diesen Fokus-Shift auf den Gewinn und auf die Maximierung von Gewinn. Mich wundert es nicht, dass 2020 eins der besten Jahre war, überhaupt nicht. Wir haben Magic Arena, was, wie wir ja wissen, ein finanzielles Grab ist. Wir haben Collector Booster. Wir haben jetzt angefangen am Ende nochmal mit Set Boostern, was garantiert einiges rausgeholt haben. Es wurden Fetchländer Promos in Boxen gepackt. Sie haben die Commander Decks rausgebracht, die einfach zuhauf gekauft und aufgemacht wurden, weil sie ja so günstig sind. Es ist, und Wizards of the Coast verdient ja jetzt nicht unbedingt mehr daran, wenn sie 30 Euro die Dinger verkaufen 10 Stück davon, oder für 40 8 verkaufen. Das macht nicht viel Unterschied.
Ja,
dementsprechend.
Ja. Also es ist halt so ein zweischneidiges Schwert. Ich meine, ich glaube, wir haben im letzten Jahr oder auch gerade zum Ende letzten Jahres, wo wir vieles nochmal Revue passiert haben, uns selten so sehr darüber ausgelassen, was für Cash-Grabby-Produkte mit den Double Masters, VIP-Boxen, mit Double Masters im Allgemeinen, mhm. mit den unzähligen Secret Lair Drops, die wir hatten, die mhm. wirklich von ganz okay und vielleicht mal ganz nett für den einen oder anderen Spieler zu einer absoluten Frechheit, wie die Walking Dead-Geschichten, die Spanne geschlagen ist. Auf der anderen Seite haben wir, wie du schon so gesagt hast, die Commander-Decks, die einen deutlichen Preis-Cut bekommen haben und jetzt gerade in den in der Kaltheim-Version tatsächlich auch vom Value her, also ich glaube, dieses Elfendeck, das ist, glaube ich, fast das Dreifache oder so vom Wert ja. sind da an Karten drin. Und bei dem anderen Fortell-Commander ist es zwar ein bisschen weniger, aber auch jetzt nicht wenig. Also ist es quasi...
Nee, es ist tatsächlich auch potenziell gesehen das Dreifache, weil ich habe jetzt schon Online-Gebote gesehen für 10 Euro für das Ding. Und ich muss sagen, für 10 Euro, Leute, geht raus und kauft das, macht das auf. Und ihr habt Spaß ohne Ende und ihr habt Value ohne Ende.
Ja, und das ist halt dann noch das Ding halt eben mit Arena, ne, dass man dann halt auch eben sich das halt sieht, wie hoch der Fokus darauf ist. Und wir haben ja auch ständig Fragen im Discord dazu. Wie geht's weiter mit Paper Magic? Und wo es uns allen geschadet hat, sage ich jetzt mal auf der einen Seite, dass wir alle nicht in FNM konnten und spielen konnten und Local Game Stores wirklich jetzt gerade eine schwierige Zeit haben. Auf der anderen Seite haben wir Hasbro, die Magic the Gathering loben als das beste Jahr, was es jemals gab für Magic the Gathering. Keine Ahnung. Also es ist schon irgendwie schwierig zu beobachten, oder? Also ich meine, du arbeitest ja auch beim Local Game Store und...
Ja und nein. Das Problem ist, wie viel Kosten hat zum Beispiel Arena an sich und wie viel bringt Arena ihnen ein? Sie müssen keine Verkaufswege bezahlen, sie müssen ein paar Server bezahlen, ja, aber sonst müssen sie Druckermaschine bezahlen, sie müssen Drucker bezahlen, sie müssen Designer bezahlen. Magic Arena macht da schon einen großen Faktor aus, was Gewinnspanne angeht. Mhm. Dazu kommen eben die Secret Lairs, die du schon angesprochen hast, die halt auch vom Aufwand her vielleicht ein Zehner sind, maximal, also 20 Euro Gewinn pro, zumindest damals, mittlerweile sind ja alle teurer, einbringen wahrscheinlich. Das sind alles nur Vermutungen, ich habe hier keine festen Zahlen.
Klar.
Aber rein von der Logik her macht es Sinn, dass 2020 eins der besten Jahre war, weil die Sachen wie Collectors Booster und ähnliches haben sich ja trotzdem verkauft.
Ja.
Nur die normalen Booster sind zurückgegangen, wovon die Local Game Stores irgendwo halt was brauchten und nichts davon haben. Hm. Dafür sind halt die Arena-Verkäufe immens hochgegangen und das sind Reingewinne.
Ja.
Und dementsprechend kann ich mir das, und Arena ist ja selber nochmal explodiert und größer geworden durch eben, dadurch, dass wir nicht spielen konnten mit Paperkarten.
Ja. Ja, das ist halt das Ding. Und ja, also es ist eigentlich ist es halt einfach eine Diskrepanz zwischen, und so ein bisschen wollte ich da auch damals in meinem 2020-Rückblick-Video quasi hingehen, dass es, glaube ich, sehr wichtig ist, was man für Messages hat und was man für Sachen kauft und eben nicht kauft, wie man halt Wizards of the Coast unterstützen will oder nicht unterstützen will, wenn einem manche Produkte gegen den Strich gehen. Und das ist halt, es ist, glaube ich, schwierig, so zu machen, weil halt eben die Secret Lairs ja auch an sich im Wert immer weiter auch steigen auf dem sekundären Markt. Und es ist quasi an diesem Finanzstrang, wie gut Wizards of the Coast sich macht, hängt ja nochmal der ganze Secret, der zweite Secondary Markt quasi nochmal unten dran, der ja auch profitabel ist, der ja auch quasi, wo Local Game Stores zum einen dranhängen, die Seal-Produkte kaufen, aber auch jeder einzelne von uns und Großinvestoren, die Reserved-List-Karten kaufen und so weiter. Das ist ja quasi so ein komplexes finanzielles Konstrukt irgendwo, das ist schon von mehr Faktoren einfach abhängt, ob man sich jetzt ein Produkt kauft oder nicht, außerhalb davon, ob es einem gefällt oder nicht. Weil so beschissen wir alle, die The Walking Dead Secret Lair fanden, gab es, glaube ich, keine finanzielle bessere Möglichkeit, Geld zu verdienen, als wenn man sich das Ding gekauft hat damals.
Genau, also es gibt ja gerade bei den Secret Lairs, gibt es ja diese Statistiken, wie viel man mit Secret Lairs verdienen kann, indem man sie einfach nimmt und einfach auf dem sekundären Markt verkloppt.
Ja.
Und das ist halt ein Punkt, wo ich halt sage, dadurch verkaufen sie sich natürlich noch mal mehr bei Hasbro und Wizards, denen ich das halt gönne. Aber deshalb sitzen die auch da und da sagen, das ist super lukrativ. Da können wir direkt Sachen verkaufen.
Ja, und das ist halt, das finde ich halt auch irgendwo das Problem. Aber ich sag mal, Ich meine, wir werden MTG-Finance-Probleme pro, contra und die ganzen Geschichten jetzt nicht aufarbeiten können. Können wir vielleicht mal in einem zukünftigen Thema mit einem Gast machen, der sich da super auskennt. Neben dich natürlich. Aber so im Großen und Ganzen ist es halt, ja, es ist ein etwas frustrierender Blick auf die Magic-Welt gerade, ja. Wo potenziell alles teurer wird und immer mehr Premium-Produkte rauskommen. Auf der anderen Seite halt irgendwie das Spielerlebnis selbst mehr und mehr leidet. Und glaubst du, es wird irgendwann mal so ein Backlash geben, wo man sagt, okay, irgendwann beißt sich die Katze in den Schwanz und man denkt so, okay, jetzt haben wir quasi den Payback dafür, dass es halt so lange in Anführungszeichen schlecht designt war und man das so ein bisschen.
Ja, ich denke schon. Ich denke schon. Gerade wenn es wieder in Paper Magic geht, werden wir halt einiges an Veränderungen sehen. Es wird nicht mehr so sein wie vorher, in so ziemlich keinem Format. Ich glaube zum Beispiel, dass Standard einen Riesenboom haben wird, weil alle Leute kennen ihre Standarddecks, wissen ihre Standarddecks und werden dann einfach, die wollen dann raus, die wollen Leute sehen, also holen sie sich das Standarddeck, was sie eh schon in Arena kamen, kaufen sie es nochmal als Paper und gehen damit auf FNMs. Standard wird einen riesen Boom haben. Und viele der anderen Formate werden teilweise gar nicht mehr existieren. Wodurch einfach so ein Loch einfach entstehen wird, was wir noch gar nicht richtig sehen.
Ja.
Ich sehe einen Tamogoy für 27 Euro. Das zeigt mir eigentlich schon, dass entweder jeder einen Tamogolf zu Hause hat, mindestens 4 Stück. Und ich kann euch aus Erfahrung sagen, ich hab's nicht. Hätt's aber gerne. Auf der anderen Seite haben wir Karten, die Sammler haben wollen, die nicht Spieler haben wollen, die unendlich teuer werden. Und das alles zusammen kombiniert mit Magic macht so viel, also Wizards of the Coast macht so viel Gewinn wie die letzten Jahre nicht und macht sogar mehr Gewinn als im Vorjahr. Das kann eigentlich nur dazu führen, dass irgendwas leidet. Und ich glaube tatsächlich, dass gerade nächstes Jahr nicht viel an Plus kommen wird, weil der Arena-Content bleibt gleich. Der Paper-Content, den wir haben, der wird zurückgehen.
Ja.
Wenn wir nicht langsam rauskommen, was machen können und das Ganze sich rehabilitiert, sage ich mal. Dementsprechend glaube ich, dass spätestens 2021 dieser Plus von Magic wieder nach unten gehen wird.
Ja, ich bin mal gespannt. Also was Hasbro auf der Convention oder bei dieser Besprechung schon gesagt hat, ist, dass es groß investiert wird in Magic the Gathering und man auch noch erwartet, dass diese Investments 2021 sich zurückzahlen werden. Ich bin gespannt, wie es halt laufen wird. Ich meine, wir haben noch ein paar große Dinge am Horizont für was das Hype-Level allgemein über Magic angeht. Wir haben auf der einen Seite Magic Arena quasi komplett für Mobile, also jetzt auch für iOS und halt als kompletter Release, nicht als Early Access. Und halt eben noch die Netflix-Serie, auf die, glaube ich, sehr viele spekulieren, dass das ein großes Ding wird.
Ja, ich denke auch.
Und dann wird sich halt zeigen, ob dann noch mal ein zweiter Hype kommt oder alle sagen, okay, jetzt habt ihr das irgendwie totgeritten und es dann wieder einen Downfall gibt. Und es bleibt halt auch einfach abzuwarten, was halt wirklich mit den alten oder älteren Formaten quasi passieren wird. Ich meine, auf der einen Seite ist es natürlich ein super Zeitpunkt, sich jetzt Modern-Karten zu holen, wenn du sagst, der Tamagolf auf, was sind die, 21 Euro oder 27 Euro oder was?
27 Euro, zwischen 27 und 33 Euro habe ich jetzt gesehen, welche.
Genau.
Oder wurden mir auch schon angeboten.
Genau, auf der einen Seite halt super, um sich die Sachen jetzt zu holen, weil sie jetzt gerade günstig sind. Auf der anderen Seite hat man schon ein bisschen das Gefühl, dass man nicht mehr weiß, ob es überhaupt irgendwann mal wieder ein Modern geben wird in nächster Zeit. Und das ist halt dann die Kehrseite davon. Aber ich würde mal sagen, wir bleiben mal optimistisch und hoffen einfach das Beste. Fall. Und in dem Sinne würde ich sagen, gehen wir über zum Ask Us Anything. Wie gesagt, wenn ihr Fragen an uns habt, könnt ihr das sehr gerne in unserem Discord, im Gamery/Radio-Afrika-Discord, unter der Rubrik Ask Me Anything, das muss ich auch mal umbenennen in Ask Us Anything, denn hier werden wir hauptsächlich die Fragen beantworten. Und da haben wir zum einen von Witch667, sie hat uns auch schon mal eine Frage gestellt, vielen Dank auch dafür. Sie fragt, da jetzt wieder das neue Kaldheim-Set bei Arena gehypt wird, denkt ihr, dass WotC, also Wizards of the Coast, irgendwann den Schritt mit Arena geht und mehr Codes in Paper-Produkte, also Booster, packt? Damit meine ich natürlich Booster, welche im ganz normalen Draft-Display etc. vorkommen. Ja, die, ich glaube, die Thematik um die Codes, die es in Produkten geben soll, die hatten wir auch schon ein paar Mal. Glaubst du, dass es irgendwann den Shift geben wird, wo man sagt, okay, jedes Draft-Booster hat auch einen Code für ein gleiches Booster in Arena?
Ich denke nicht. Also wir werden niemals diesen Pokémon-Standard erreichen, sage ich mal. Weil das ist ein Konzept, bei dem man nur Verlust macht. Und wir haben ja jetzt diese Codes im Endeffekt nur noch in den Promo-Packs und in Previous-Kits. Ja. Es gibt ja keine Starter-Decks mehr nach dem Motto, weil früher waren die ja noch in den Planeswalker-Starter-Decks drin. In den Commander-Decks sind die nicht mehr drin.
Ja. Ja, ich meine, warum und auch? Die meisten Commander-Karten gibt es gar nicht auf Arena, ne?
Ja, genau. Und deswegen sind uns sogar noch Codes weggenommen worden. Ja. Sag ich mal ganz dreist. Deswegen sehe ich den Trend eher in die andere Richtung. Ich glaube, diese Codes sollen was Besonderes bleiben und sollen dann halt in diesen Promo-Packs und Premium-Promo-Packs verbleiben. Ich kann sehen, dass es vielleicht irgendwann mal bei diesen Premium-Promo-Packs ein Upshift gibt, dass man da noch was Besonderes oben drauf kriegt, weil es ein Premium-Promo-Pack war. Aber ansonsten denke ich nicht, dass in normalen Draft-Boostern oder Set-Boostern oder Farb-Boostern, wie viele Booster es auch sonst noch gibt, glaube einfach nicht, dass sie diesen Schritt gehen werden, weil er nicht lukrativ ist, denke ich.
Ja.
Es würde, glaube ich, erst dann lukrativ werden, wenn so viele Leute Arena spielen und so wenige Leute Paper spielen, dass man eben die Arena-Leute dazu animiert, Paper-Booster zu kaufen. Statt andersrum, wie es ja eigentlich aktuell der Fall ist.
Ja, wobei ich halt auch, also allein nur vom Gedankenmodell her, müsste es ja eigentlich schon sich lohnen, einfach die Sachen einfach dabei in Booster zu packen, weil auch wenn jetzt nicht unbedingt derjenige, der sich das Booster gekauft hat, diesen Arena-Code einlöst, wird es ja trotzdem weitergegeben an irgendjemand, der diesen Arena-Code einlöst. Und der könnte dann eventuell, also zum einen kannst du ein Abbeefen für dein Booster Pack sein, weil man könnte sagen, okay, sagen wir mal, so ein Code ging für einen Euro weg auf Card Market oder wo auch immer. Und man hätte automatisch quasi immer ein Value von 1 Euro automatisch bei jedem Booster mit drin. Kannst du ja eigentlich auch schon so ein bisschen dann damit rechnen, dass du dann auch einfach einen Mehrwert generierst. Und wenn halt so viele Booster für einen Euro available sind über halt diese Codes, dann generiert das doch eigentlich auch mehr Arena-Spieler eigentlich. Also
Ich glaube eher, dass es einfach Verluste generiert. Aus dem Grund heraus, wenn du so einen Code in einem Booster hast. Sagen wir, ich habe so einen Code in einem Booster und ich habe mal wieder eine Phase, wovon ich eine ganze Menge Phasen habe, wo ich einfach keine Arena spiele. Dann schiebe ich den weiter. Auch wenn dieser Code für Wizard of the Coast keinen Wert hat, kann ich den weiterschieben. Und die Leute werden diesen Code kaufen, solange er günstiger ist, wie sich mit Gems oder mit Gold, das man halt umgewandelt hat, einen Booster auf Arena zu kaufen. Also verliert Wizard diesen Person, die diesen Euro genommen hätte und den in Arena gesteckt hätte.
Ja, du hast.
Deswegen sind ja auch zum Beispiel die Promo-Codes, die es gibt, sind auf 5 limitiert. Für die Leute, die es noch nicht wussten, in diesen Promo-Packs, die man normalerweise zu FNM bekommen würde, aber eben auch zu großen Einkäufen oder sonst was von Local Game Stores kriegen kann, diese Codes sind auf 5 Stück limitiert. Man kriegt einen Booster davon.
Ja.
Eben genau aus diesem Grund. Sie sollen mal einen Anreiz geben, mal reinzugucken. Aber wenn es darum ginge, dass man diese Codes eben in die breite Masse schieben würde, dann würde man die nicht auf 5 limitieren. Dann würde man auch die Pre-Release-Codes, die ja 6 Booster generieren, nicht auf 1 limitieren. Weil wie viele Pre-Release macht so ein VPN-Store im Wochenende?
Ja.
6, 7?
Das sind schon einige.
Ja, dann kann ich doch 6, 7 Codes eingeben. Ist doch gar kein Problem. Ich habe doch auch meine Kids dafür bezahlt. Nein, nur einen. Naja. Genau aus diesem Grund. Es soll limitiert bleiben, denke ich.
Ja, ich finde das halt so schade, weil
ja.
Ich meine, die Ökonomie von Arena ist, glaube ich, bei weitem einer der schlechtesten, die ich in so einem Online-Kartenspiel jemals gesehen habe. Und da wenigstens so frei zu sein und dass man sagt, okay, wir werten zum einen auch mal reguläre Booster mal wieder auf, anstatt dass wir alles, was von Wert ist, rausziehen und ein Set und Collectors Booster reinpacken. Sondern es wäre halt quasi einfach nur was mal dazu tun und es ist ein kleiner Code, es ist ein kleiner Benefit und im optimalen Fall hast du halt dann Leute da, die ja auch zum Beispiel auch sich nicht unbedingt entscheiden müssen, kaufe ich mir jetzt ein digitales Booster-Display von Kaltheim in Arena oder kaufe ich mir das in Paper, weil das Geld kommt ja so oder so auf Wizards of the Coast zu, dass die gierige Maschart da jetzt gerade ist halt, dass sie hoffen, dass man irgendwie beides kauft. Und
genau.
Das ist halt aber, ja, es ist es macht finanziell Sinn, weil ich glaube, viele Leute, die halt gerade nicht spielen können, kaufen sich Booster zum Spielen in Arena. Zum anderen halt aber auch für die Sammlung, weil es halt geil ist, Booster zu rippen. Aber ja, ich muss sagen, es macht leider aus der gierigen Wizards of the Coast Sicht her Sinn, dass da die Codes wegbleiben. Aber ich hoffe vielleicht.
Ich würde es halt noch nicht mal als gierig bezeichnen, sondern einfach als intelligentes Management, sage ich mal. Weil man unterstellt dann in dem Moment halt immer natürlich Gier, aber Wizards of the Coast ist nun mal eine Firma, die versucht, Gewinn zu erzielen. Sie ist keine Benefit-Firma, sag ich mal.
Ja, klar, aber nur du hast ja das Beispiel auch schon gesagt, wo es halt gut funktioniert, ist ja bei Pokémon TCG. Ich meine, da sind halt so Sachen, da hast du in jedes Produkt kannst du digital noch mal quasi so dir freischalten, allein nur, wenn du das Paper holst. Ja. Und es gibt jetzt nicht einen riesen Hype für Pokémon TCG Online, aber es ist ein Programm, was die Leute benutzen. Und es ist affordable für die Leute, die einfach nur spielen wollen und die mit den Karten nichts anfangen können.
Und wenn es einfach nur ist, man will ein zweites Booster aufmachen.
Ja, und das ist halt genau, das ist halt einfach das Ding. Ich meine, wie cool wäre das, wenn du einfach einen Booster rippst und denkst, oh, okay, jetzt habe ich hier eine geile Mystic gezogen, ich guck mal, was ich bei Arena habe. Und allein dieses Feelgood kann ja eigentlich schon mehr Leute animieren, noch mehr zu kaufen, weil sie dann vielleicht noch mehr digitale Booster haben wollen oder es fehlen noch gerade ein paar Karten und sie wollen Wildcards generieren. Ich glaube, man könnte von der Seite aus schon auch argumentieren, dass es sich lohnt. Aber im Endeffekt, also Wizards of the Coast ist stur, was die Ökonomie auf Arena angeht. Und momentan gibt der Erfolg ja leider recht, muss man ja sagen.
Ja, aber da ihnen spielt halt auch aktuell viel in die Hände. Ja. Und warum sollte man ein laufendes System ändern? Ja. Und ich glaube, es wird was ganz anderes. Wir können ganz nochmal neu darüber, verhandeln, wenn Paper Magic wieder ein Ding wird, wenn einfach die Leute aus Arena wieder rausgezogen werden. Hm. Das alleine würde schon dazu führen, dass eben die Ökonomie dort nicht mehr so gut ist, wie man sie aktuell halt sieht.
Ja.
Und vielleicht könnte das eine Umwandlung machen, aber bis dorthin sehe ich keine Codes in Boost.
Ja, leider, leider. Aber trotzdem vielen Dank, Witch667, für die Frage. Könnte man auch einfach mal auch länger diskutieren, merke ich gerade. Sonst haben wir noch eine kleine Frage, kurz bevor wir heute aufhören, von _Zorro_, der dich gefragt hat, was genau du denn auf Lehramt studierst.
Laberfächer. Alles, worin man labern kann, doof gesagt.
Ja.
Ich weiß nicht, was die Fächer groß bringen. Ich kann sie halt sagen, ist halt Religion und Philosophie. In manchen Bundesländern habe ich damit Ethik und Mathematik. In anderen habe ich Philosophie. Frag mich nicht, ich verstehe es selber nicht. ich studiere ja auch nur noch gefühlt alibimäßig, weil ich halt noch an der Uni am Arbeiten bin und weil ich aktuell nicht in mein Praxissemester
bin. Ja. Ja gut, aber ich meine, das passt ja, dass du auch eine Podcast-Rolle erfüllst, quasi, wenn du zeitgleich das auch quasi studierst. Also von daher.
Man nennt es auch liebevoll den Erklärbär.
Ja, das stimmt. Vielen Dank auch die Frage von dir, Zorro. Und in dem Sinne würde ich sagen, hätten wir es für heute. An euch vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr gerade noch auf dem Weg nach draußen seid, würde ich euch bitten, dem Ganzen auf YouTube ein Like zu geben, Gamery auf YouTube zu abonnieren, bei Apple Podcasts 5-Sterne-Review zu hinterlassen und uns einen Kommentar dazulassen, bei Spotify positiv zu bewerten. Und wenn ihr darüber hinaus noch super awesome sein wollt, schaut doch mal bitte bei dem Patreon vorbei, der mich unterstützt in dem, was ich bei Radio Ravnica mache und auch eben auf dem YouTube-Kanal. Marc, vielen, vielen Dank, dass du wieder dabei warst die Woche.
Immer gerne wieder.
Und in dem Sinne hören wir uns, beziehungsweise sehen wir uns nächste Woche wieder. Haut rein, bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.
Moin Leute, Robin hier mit einem ganz kurzen Nachtrag. Zum einen wegen der Secret Lair Black is Magic. Da haben wir natürlich mittlerweile ein paar neue Karten dazu bekommen. Die sind tatsächlich am Tag der Aufzeichnung mit reingenommen. Reden wir dementsprechend nächste Folge drüber. Zum anderen ist tatsächlich schon so weit, dass ich hier den ersten Credit verkünden kann für Patriot. Und zwar möchte ich danken der guten Witch667 als erste Gold-Supporterin. Vielen Dank dafür und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.